NDR Info. Das Forum.
Heute mit der Sendung »Eine Schlange kriecht durch meinen Körper. Kulturelle Unterschiede in Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit«. Zuwanderer erfreuen sich in ihrer neuen Heimat zunächst besserer Gesundheit als die einheimische Bevölkerung. Erst nach einigen Jahren ist dieser Vorsprung abgebaut und bei den Migranten werden häufiger Erkrankungen festgestellt. Gleichzeitig brauchen sie länger, um wieder gesund zu werden. Fremd zu sein erhöht offenbar das Risiko, dauerhaft zu erkranken. Im Krankenhaus oder in der Arztpraxis prallen dann sehr unterschiedliche Konzepte von Krankheit aufeinander. Und das ist nicht nur ein sprachliches Problem, wie Daniela Remus in der folgenden Sendung berichtet.
Tien Chetin hat Wirsing, Äpfel, Zitronen, Basilikum und einen Mixer mitgebracht in das Kulturzentrum Vericom im Hamburger Stadtteil Billstedt. An den Tischen sitzen etwa 20 türkische Frauen, die sich angeregt unterhalten. Kinder wuseln herum, auch zwei Männer sind da. Tien Çetin ist türkischstämmig und informiert an diesem Nachmittag über gesunde Ernährung. Seit 2009 leitet Tien Çetin solche Veranstaltungen in den Hamburger Stadtteilen, in denen die Einkommen gering sind, der Anteil der Migranten hoch und die Arbeitslosigkeit ausgeprägt ist. Denn in diesen Stadtteilen sind besonders viele Menschen krank. Vor allem Migranten trauen sich häufig nicht, zum Arzt zu gehen. Viele haben Angst, wegen Krankheit ihre Arbeit zu verlieren. Andere können so wenig Deutsch, dass sie es nicht wagen, zum Arzt zu gehen. Und wieder andere wissen überhaupt nicht, wie das geht, sich einen Arzttermin zu besorgen. Viele Migranten nehmen keine Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch, sie lassen sich selten impfen und wissen vergleichsweise wenig über Gesundheit und Hygiene. Damit sich das ändert, organisiert Mimi Veranstaltungen wie die von Tien Çetin. Mimi, Migranten für Migranten, erklärt Isabel Marin, die Hamburger Leiterin des Projekts.
Die Grundidee von Mimi, mit Migrant für Migrant, ist die Ressourcen, die Menschen mit diesem sogenannten Migrationshintergrund mitbringen, zu nutzen, um vor allem den Zugang, also zu anderen Migranten, Migrantinnen zu haben und sie darüber zu informieren, was das deutsche Gesundheitssystem ist, wie das funktioniert.
Mimi ist ein interkulturelles Gesundheitsprojekt, das bundesweit an fast 50 Standorten Kurse, Präventionsveranstaltungen und Infoabende organisiert. 2015 ist Mimi sogar mit dem Europäischen Gesundheitspreis ausgezeichnet worden. Denn selbst Migranten, die schon viele Jahre in Deutschland leben, kennen sich mit dem Gesundheitssystem häufig nicht besonders gut aus. Aziz Awad, Psychologe vom Behandlungs- und Beratungszentrum Refugio in München, wundert das wenig.
Ich denke, dass das ganz stark beeinflusst wird, unser Krankheitsverständnis von der Kultur bzw. von unserer Sozialisation. In vielen Kulturen gibt es ein anderes Krankheitsverständnis eben als in der westlichen Kultur.
Das führt dazu, dass viele Migranten in ihren neuen Heimatländern häufiger krank werden als die einheimische Bevölkerung. Fremd zu sein erhöht das Risiko, dauerhaft zu erkranken, sagt auch Isabel Marin von Mimi. Einerseits, weil der Zugang zu den Gesundheitsangeboten durch Unsicherheit und Unwissenheit nicht wahrgenommen wird, andererseits aber auch, weil das Fremdsein an sich Stress verursacht. Das belegen zahlreiche wissenschaftliche Studien.
Dass die festgestellt haben, dass Migranten teurer sind als Einheimische, weil sie viel zu spät zum Arzt gehen. Haben sich gefragt, ja, warum gehen sie? Ist das kulturell, dass sie zu spät zum Arzt gehen?
Die Krankenkassen waren hierzulande die ersten, die festgestellt haben, dass Migranten nicht nur anders krank werden, sondern häufiger auch viel schwerer erkranken und länger brauchen, um wieder gesund zu werden. Auffällig wurde das bereits vor Jahren, lange vor der sogenannten Flüchtlingskrise. Viele Krankenkassen unterstützen deshalb Projekte wie Mimi, schon weil sie ein ökonomisches Interesse daran haben, dass die etwa 15 Millionen Migranten hierzulande gesünder leben.
Warum ist das so, wie es ist? Warum sind die vielleicht kränker, so kommt uns das vor? Warum laufen bei denen Heilungsprozesse langsamer, schwieriger? Warum ist es bei denen anders?
Um diese Fragen beantworten zu können, gründete der Sozialwissenschaftler und Medizinsoziologe Ramazan Salman Ende der 1980er Jahre das Ethnomedizinische Zentrum in Hannover, Eine Anlaufstelle zum Thema Gesundheit, damals vor allem für Arbeitsmigranten, die sogenannten Gastarbeiter.
Wir Migrantenstämmigen unter den Experten, wir haben der Sprache weniger Bedeutung beigemessen als deutsche Ärzte, Professoren, Therapeuten, Pflegekräfte. Aber wir haben dann gesagt, na gut, also wenn nun die Fachkräfte meinen, sie brauchen Dolmetscher, damit sie sich verständigen können, dann sorgen wir doch und schauen wir mal, was passiert.
Ramazan Salman organisierte daraufhin einen professionellen Dolmetscherdienst. Der stand fortan allen Migranten zur Verfügung, die zum Arzt mussten oder ins Krankenhaus.
Nach 2 Jahren sagten dann die Ärztinnen und Ärzte, ihr hattet recht, es ist nicht nur die Sprache. Jetzt verstehen wir sie, das ist eine tolle Sache, aber wir stellen fest, dass wir sie trotzdem nicht ganz verstehen, weil was haben die denn für Familienhintergründe? Sie haben ja ganz andere Ansichten, die gehen ja mit Krankheit anders um. Wenn wir mit denen sprechen, sagen sie Dinge wie, eine Schlange kriecht durch meinen Körper. Sie sagen Dinge wie, Maschine kaputt. Nicht? Was ist denn damit eigentlich gemeint?
Für Ramazan Salman, der mit 6 Jahren aus Istanbul nach Deutschland kam, ist diese Erkenntnis der deutschen Ärzte wenig überraschend. Schon zwischen der türkischen und der deutschen Kultur liegen in Sachen Gesundheit, Ernährung und Körperverständnis Welten, so seine Erfahrung.
Und auch wenn jemand die Sprache des Gastlandes perfekt beherrscht, wirken in ihm doch die Traditionen seines Heimatlandes fort, die dortigen Gewohnheiten und Konventionen. Und die erstrecken sich eben nicht nur auf das Essen und auf Geschlechterrollen, sondern zum Beispiel auch auf das Körperverständnis. Das merken zuerst die Krankenhäuser.
Wenn Menschen aus Gesellschaften kommen, indem sie in größeren Familienverbänden leben, dann sind sie auch gemeinsam krank. Dann kommen ganz viele Leute zum Besuch, dann gibt es dann natürlich Konflikte ab und an, weil die Leute sagen, wieso kommen denn da 30, 40 Leute auf einmal jetzt hier zu Besuch, das stört doch die anderen Kranken, nicht? Und dann muss man schon erklären, dass die da gerade mit ihrer Krankheit sehr kollektiv umgehen.
Und das Kollektiv hat in vielen Regionen der Welt einen weitaus höheren Stellenwert als das Individuum, auch bei Krankenhausaufenthalten. Unabhängig davon, ob das Kollektiv die Familie ist, der Stamm, die Ahnenreihe oder die soziale Kaste. Ein solch kollektiver Umgang mit Krankheit kann in westlichen Ländern nicht nur zu Verstimmungen führen, wenn Patientenzimmer plötzlich durch den Besuch einer Großfamilie überfüllt sind, sondern durchaus auch zu handfesten medizinischen Problemen.
Wenn eine Frau zum Beispiel nicht entbinden will, selbst wenn die Fruchtblase schon längst gesprungen ist, weil sie darauf wartet, dass ihre Schwester aus Syrien per FaceTime dazugeschaltet werden kann. Für westliche Mediziner eine heikle Situation. Denn wenn sie zu lange warten, kann das ungeborene Kind schwere Schäden davontragen. Leiten sie aber die Geburt ohne die Zustimmung der Schwangeren ein, machen sie ihr ihre Rolle streitig, die ihr in ihrer Herkunftskultur als Gebärende zusteht. Und dazu gehört, dass möglichst viele weibliche Familienmitglieder bei der Geburt dabei sind.
In vielen Regionen dieser Welt hat der kollektive Umgang mit Krankheit und Gesundheit aber auch einen ganz lebenspraktischen Hintergrund, erklärt Hans-Jörg Dilger, Professor für Ethnomedizin an der Freien Universität in Berlin.
Wir haben gerade, wenn ich jetzt an Ostafrika denke, dann auch eine sehr große ländliche Bevölkerung, die arbeiten zum großen Teil auch im landwirtschaftlichen oder informellen Sektor. Das heißt, sie sind nicht formal gesundheitsversichert. Das heißt, wenn sie krank werden, dann sind sie auf die Unterstützung ihrer Familien auch angewiesen, also dass sie sie sowohl versorgen, oft auch in der Finanzierung der Behandlungskosten. Und die sprechen dann natürlich auch mit in Bezug darauf, welche Art von Heilung sucht man jetzt, wo geht man hin, um dieses Leiden zu mindern.
Viele Gesellschaften sind so organisiert, dass jeder Einzelne auf ein Kollektiv angewiesen ist. Er braucht die Unterstützung einer Gruppe, um überhaupt überleben und Kinder großziehen zu können. Und auch, um sich eine medizinische Behandlung leisten zu können. Das gilt sogar für einen Krankenhausaufenthalt. Der ist zum Beispiel in Afrika nur möglich, wenn Familie und Freunde Pflegearbeiten übernehmen, wenn sie den Patienten ernähren, waschen und mit Kleidung versorgen. Krankenhauspersonal ist dafür nicht vorgesehen. Schon deshalb spielt das Kollektiv dort eine enorm wichtige Rolle, um das Überleben zu sichern. Dieser Tradition bleiben viele Migranten selbst dann verhaftet, wenn sie in ein hocheffizientes Gesundheitssystem einwandern, wie zum Beispiel in das deutsche. Und traditionelle Heiler spielen deshalb auch in der neuen Heimat eine große Rolle.
Wir wissen es eigentlich aus verschiedenen Forschungen, dass es unheimlich rege Zirkulationen gibt, auch von Heilern und Heilerinnen aus Westafrika zum Beispiel, aber auch aus Ostafrika, aus dem Norden, aus Somalia, die nach Deutschland oder in andere europäische Länder kommen und auch hier dann eben Menschen behandeln oder dass sie sie auch aus der Heimat sozusagen behandeln, teilweise auch per Internet oder per Telefon, dass dann Konsultationen stattfinden. Also es ist ein unheimlicher Austausch von allem, was in diesem Bereich Medizin, Gesundheit stattfindet, in alle möglichen Richtungen.
Westliche Mediziner betrachten den menschlichen Körper als einen Organismus, der nach naturwissenschaftlichen Prinzipien funktioniert. Oder eben auch nicht. Sie untersuchen konkrete Symptome, analysieren kausale Zusammenhänge, erheben Daten und Fakten und messen kleinste Abweichungen. Ist der Fuß gebrochen, wird der Fuß eingegipst. Bei einer Blinddarmentzündung wird eben operiert. Dieses naturwissenschaftliche Verständnis von körperlich-biologischen Abläufen prägt die westliche Selbstwahrnehmung, bestimmt den Umgang mit dem Körper und der Gesundheit.
In vielen Kulturen gibt es auch dieser Dualismus Leib und Seele nicht. Da wird Krankheit als Einheit gesehen, auch psychische Erkrankung oder Störung als Einheit gesehen. Und daher drücken die Menschen oft ihre psychischen Leiden über körperliche Beschwerden aus. Das heißt, sie kommen nicht und sagen, ich habe Albträume, die stören mich, sondern sie kommen und sagen, ich habe Kopfschmerzen oder ich kann nicht schlafen.
Sagt Aziz Awad, der als Psychologe bei Refugio in München arbeitet und dort Migranten und Flüchtlinge betreut. Körper und Geist gelten in vielen Kulturen als Einheit. Deshalb nehmen die Menschen dort Symptome, Schmerzen oder andere Beeinträchtigungen ganz anders wahr als Menschen hierzulande. Denn Tabubereiche, Scham und Körperbilder variieren stark von Kultur zu Kultur.
Die Zuschreibung geht dann dahin, dass sie sagen, okay, entweder Gott gegeben oder Schicksal oder Ahnen haben Böses mit mir vor oder jemand hat einen bösen Blick über mich oder jemand hat mich verhext, solche Geschichten. Und wie gesagt, sie stellen nicht das Hauptsymptom, in dem Fall jetzt Albträume, in den Vordergrund, sondern das, was das verursacht.
In vielen Kulturen erleben die Menschen Krankheiten als etwas von außen kommendes, aber nicht verursacht durch von außen kommende Krankheitserreger wie Viren oder Bakterien, sondern durch äußere, höhere Mächte. Deshalb passt auch die Ursachensuche, so wie sie hierzulande üblich ist, nicht immer dazu, wie diese Menschen ihre Krankheiten erleben.
Westliche Mediziner erwarten von den Kranken möglichst präzise Beschreibungen von körperlichen Abläufen und Symptomen. Aber das setzt zweierlei voraus. Erstens eine individuelle Wahrnehmung dessen, was schmerzt oder Beschwerden macht, und zweitens eine direkte, konkrete Sprache. Über beides aber verfügen viele Menschen nicht, wenn sie aus patriarchalisch organisierten Gesellschaften kommen, weiß Aziz Awad.
Man antwortet so kurz wie möglich, so prägnant wie möglich und so allgemein wie möglich. Nichts Konkretes, nichts Direktes. Also man redet um den Brei herum, sagt man hier. Aber für viele Kulturen ist es eigentlich die Art, wie man mit Autorität und mit Experten umgehen kann.
Denn in vielen autoritär organisierten Gesellschaften sind Hierarchien und Traditionen feste Bestandteile des täglichen Lebens, die nicht in Frage gestellt werden. Das individualistisch geprägte Verständnis von gleichberechtigten Individuen, das das Denken in Europa und Nordamerika prägt, ist maßgeblich durch die Epoche der Aufklärung im 18. Jahrhundert entstanden. Damals formulierten Franzosen und Nordamerikaner erstmals die Menschenrechte. Philosophen, Journalisten und Schriftsteller forderten die Befreiung von kirchlicher und politischer Bevormundung. Ein gesellschaftlicher Emanzipationsprozess, der in dieser Radikalität nirgends sonst auf der Welt stattgefunden hat. Der Psychologe Aziz Awad.
In vielen Gesellschaften wird nicht erzogen, damit man ein unabhängiges Individuum ist, sondern damit man eher abhängiges Individuum ist. Also das heißt, damit man ein Teil, brauchbarer Teil, wenn Sie so wollen, der Gemeinschaft oder der Gesellschaft wird. Das ist das Ziel der Erziehung. Und nicht wie hier zum Beispiel, wie die Mutter hier im Kindergarten schon geht und sagt, ich möchte, dass mein Kind selbstständig wird. Und das schon mit 2 Jahren, ne? Oder mit 5 Jahren. In vielen anderen Gesellschaften ist es gar kein Ziel.
Und das kann durchaus auch erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Denn zum westlichen Ideal von Selbstständigkeit gehört zum Beispiel auch ein starker Begriff von Eigenverantwortung, von Selbstkontrolle. Der ist für viele Migranten gewöhnungsbedürftig, hat Ramazan Salman bei seiner Arbeit im ethnomedizinischen Zentrum festgestellt. Und zwar nicht nur für diejenigen, die aus großer geografischer und kultureller Entfernung hierher kommen, wie etwa aus Afrika oder Asien, sondern zum Beispiel auch für viele türkischstämmige Menschen.
Jetzt hat man viel mehr Selbstkontrollverpflichtung, ja, Selbstbeherrschungsverpflichtung, Selbstverantwortung für die eigene Krankheit. Nicht? Das ist nicht mehr alles nur von außen, wo gesagt wird, du darfst das jetzt nicht essen, sagt die Mama oder der Papa, oder dann wird das nicht gegessen. Ja? Sondern hier sind natürlich die Stimulatoren extrem in der Gesellschaft. Es ist ja überall ist Zucker, überall ist Fett. Es ist nicht immer ersichtlich, dass es so ist. Da wird dem Menschen natürlich viel abverlangt.
Aber es ist eben nicht nur das andere Menschenbild, das hierfür entscheidend ist, sondern auch der sozioökonomische Hintergrund. Je weniger gebildet Menschen sind, je weniger sie wissen, desto schwerer fällt es ihnen, sich im westlichen Gesundheitssystem zurechtzufinden. Je nachdem, woher sie kommen, fordert der Kulturwechsel ihnen einen großen Entwicklungssprung ab. Die naturwissenschaftliche Schulmedizin und das europäische Gesundheitssystem haben mehr als 5 Jahrzehnte für ihre Ausbildung gebraucht. Die Migranten sollen sich binnen weniger Monate darin zurechtfinden. Aziz Awad von Refugio München.
Wenn wir von Migranten reden, dann sollte man auch da unterscheiden, welcher soziokultureller Hintergrund jemand hat. Menschen, auch Flüchtlinge, welcher Bildung, sozioökonomischer Stand, Bildungsstand, aus welcher Gegend kommen sie, aus Großstadt oder aus ländlichen, peripheren Gegenden, aus Dörfern. Das spielt eine große Rolle, ob jemand in der Schule war, ob jemand Analphabet ist. Abstraktionsfähigkeit ist da ganz zentral, finde ich.
Letztendlich ist die Bildung, die ein Mensch mitbringt, ein ganz entscheidender Schlüssel dafür, ob die Integration auch in Sachen Gesundheit gelingt oder eher nicht. Je niedriger der sozialökonomische Hintergrund, desto häufiger werden die Menschen krank, desto höher das Risiko, früh zu sterben. Ein Faktum, das im Übrigen genauso für die einheimische Bevölkerung gilt. Insofern ist Gesundheit nicht nur kulturell vermittelt, sondern auch sozial.
Auch die Rolle des Arztes ist je nach Kultur eine andere. Hierzulande erwarten Patienten, dass die Mediziner sich ausführlich mit ihnen beschäftigen, dass sie nachfragen, dass sie erklären, was sie, wie und warum tun. Viele Menschen aus patriarchalisch geprägten, autoritären Gesellschaften erwarten dagegen kein Gespräch, sondern eine klare ärztliche Anweisung, der sie folgen sollen. Das führt nicht selten zu Verwirrung, stellt der Münchner Psychologe Aziz Awad immer wieder fest.
Menschen erzählen zum Beispiel nach wochenlanger Therapie, warum stellen Sie so viele Fragen oder warum hat Ihr Kollege so viele Fragen gestellt? Er kennt sich nicht so gut aus, vielleicht ist er nicht kompetent genug. Die Leute sagen das auch nicht so direkt. Das ist auch ein anderer Aspekt der kulturellen Unterschiede. Hier ist es ja eine Tugend, dass man die Sachen konkret und direkt anspricht. In vielen Kulturen ist es eigentlich verpönt, vor Autorität konkret und direkt zu sein.
Das führt zu Missverständnissen. In manchen Kulturen Asiens ist es zum Beispiel ein Tabu, andere zu belasten. Deshalb werden Krankheiten oder Ängste dort häufig verschwiegen. In Westafrika gibt es die Angst davor, dass sich die Zunge oder der Penis in den Körper zurückziehen kann, um diesen dann von innen zu zerstören. Und Inder halten Psychotherapien ohnehin für sinnlos, weil sie davon ausgehen, dass sie als Individuum keinen Einfluss auf ihr Schicksal haben.
Die kulturell unterschiedlichen Perspektiven auf das Leben erschweren die Diagnostik und Heilung von körperlichen Krankheiten, aber das gilt auch für unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten und Lebensbedingungen. Brustkrebs ist die häufigste Tumorerkrankung bei Frauen in den westlichen Industrienationen, während japanische Frauen daran nur ausgesprochen selten erkranken. Burnout und Magersucht sind in Afrika nicht bekannt, Malaria und Hexerei dagegen schon. Und Besessenheit ist in westlichen Kulturen oft der erste Schritt in die geschlossene Psychiatrie, in Asien häufig ein Zeichen von außerirdischer Auserwähltheit.
Besonders auffällig sind die kulturellen Unterschiede im Umgang mit psychischen Krankheiten bzw. mit Traumata. Lange taten sich naturwissenschaftlich orientierte Psychologen schwer damit einzusehen, dass die westlichen Erklärungsansätze sogar Fehldiagnosen produzieren können, gerade wenn sie unter Zeitdruck entstehen, erklärt Aziz Awad an einem Beispiel.
Wenig Zeit bedeutet, dass man von einem aus Zentralafrika kommenden Patienten hört, dass er Stimmen hört und Menschen sieht. Ja? Und das ist in vielen afrikanischen Ländern ganz normal. Also ist keine Halluzination in dem Sinn und keine Schizophrenie, aber viele bekommen die Diagnose Schizophrenie. Dann neigt man schnell dazu, zu sagen, okay, hört Stimmen, ist überzeugt, dass er mit seinem Sohn gesprochen hat. Dann schreibt der Arzt am einfachsten, okay, ist schizophren. Ja.
Ärzte und Patienten sind geprägt von ihrer Kultur, von ihrer jeweiligen Sozialisation. Um Krankheitsschilderungen, Kommunikationsverhalten und Symptome richtig deuten zu können, braucht es eigentlich Kulturvermittler, sagt Aziz Awad. Bei seiner Arbeit als Psychologe erlebt er täglich das, was Wissenschaftler in Studien herausgefunden haben, dass nämlich Migranten und Flüchtlinge bei der Ankunft in ihrem Gastland zunächst deutlich gesünder und motivierter sind als die einheimische Bevölkerung. Aber dieser Vorsprung in Sachen Gesundheit schrumpft, je länger sie in der neuen Umgebung leben und je schlechter sie integriert sind.
Die Anfangszeit ist bei vielen Menschen ist eine Ruhezeit, ist eine Zeit des sich fühlen, als käme man an, am Ziel an und man erholt sich so ein bisschen. Ne? Und je nachdem, welche Erfahrung man macht, bricht die Erkrankung dann wieder stark aus oder weniger stark aus. Ne?
Wie gesund Flüchtlinge und Migranten in ihren neuen Heimatländern auf Dauer leben, hängt nicht nur von möglichen mitgebrachten Vorerkrankungen oder Traumata ab, sondern ganz entscheidend davon, ob sie nach dem Kulturwechsel in dem neuen Land auch eine Heimat finden. Viele Flüchtlinge und Arbeitsmigranten entwickeln nach einer ersten Zeit der robusten Gesundheit später Depressionen und Angststörungen. Ihre Suizidrate liegt deutlich über der der einheimischen Bevölkerung. Die kulturellen Unterschiede, der Wunsch, sich anzupassen, dazuzugehören, eine Zukunft zu haben, all das kann körperlich und seelisch krank machen. Höchste Zeit also, das Thema Gesundheit auf einer Ebene mit Sprachkursen und anderen Integrationsprojekten anzugehen. Damit für die Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, das Ankommen in einer neuen Heimat auch bei diesem wichtigen Thema gelingt.
In der Reihe Das Forum hörten Sie: Eine Schlange kriecht durch meinen Körper. Kulturelle Unterschiede in Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit. Eine Sendung von Daniela Remus. Redaktion Susanne Gommert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.